Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes
Herzlich willkommen zum inzwischen 18. Zelluloid Podcast. 18, wir sind sozusagen volljährig, aber wir sind ja noch nicht 18 Jahre am Start. Und
endlich starken Alkohol trinken, deshalb habe ich mir direkt hier neben das Headset eine Pulle Apfelkorn gestellt.
Okay, man hört es auch schon an dem leichten Zungenschlag, den du hast. Dann hoffen wir heute mehr aus deinen Porno-Vorlieben zu hören, dass du endlich mal preisgibst, weil du hast dich letztes Mal ein bisschen zurückgehalten vornehm. Aber also erstmal herzlich willkommen zum Team heute. Ich hatte mich so gefreut, dass Viktor heute dabei ist und er wollte auch dabei sein. Und dann bekam ich eine Mail, dass er es nicht schafft, weil er kurzfristig mit seiner Travestie-Show auf Tour musste. Und an dieser Stelle ein Gruß an unsere Drag Queen, und wir sind in Gedanken bei ihm und hoffen, dass ihm nicht die High Heels abbrechen, wenn er über die Bühne schwebt.
Er hat ja letztens noch seine langen Fingernägel hier bei mir vergessen, und ich weiß nicht, ob dann jetzt die Show ein bisschen schlechter war.
Ich hoffe es nicht, und ich hoffe, ach, jetzt erklären sich auch diese komischen Striemen an deinem Rücken.
Ja, der feststeckende lange Fingernagel.
Okay, deswegen, also heute machen wir im Grunde ein bisschen wie letztes Mal, also eigentlich wie immer, aber da ich ein paar Filme mehr gesehen habe und wir ein paar Leute weniger sind, weil unser Spätzle-liebender Pornofreund heute auch nicht kann, machen wir eine Sendung, in der ich von den 6 Filmen, die ich, glaube ich, gesehen habe letzte Woche, erzähle. Und danach werden wir Inception besprechen. Ich hoffe, dass du dazu was zu erzählen hast. Ich habe doch einige Gedanken über Inception, kann man, glaube ich, auch sowieso sich den Mund fusselig reden.
Ja, ich habe sogar den Comic gelesen.
Aber du redest von dem, den du mir geschickt hast, oder dem...
Ich dir Comic schicken? Was redest du da?
Ich rede von dem Mickey Mouse Comic.
Ja, richtig. Den ich dir natürlich schön in einen DIN A4 Umschlag gepackt habe und dann zugeschickt habe.
Fand ich auch nett, dass du mir den extra gekauft hast.
Nee, den musst du mir noch zurückschicken. Also,
Ach so, okay.
Geschenkt war der nicht.
Ich habe ja auch noch ein paar USB-Sticks, die ich dir schicken muss. Mit den Ferienfotos von dir.
Und den Podcasts.
Genau, den Folgen, die ich zu so doof war, auf iTunes runterzuladen. So, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, fange ich mal an. Was habe ich letzte Woche gesehen? Und ich muss sagen, ich habe doch ziemlich beeindruckende Kost gesehen. Und ich fange mal an mit einem Dokumentarfilm von Stacy Peralta. Sagt dir der Name Stacy Peralta was?
Ich glaube, das ist eine Frau. Kann das sein?
Nein. Oh. aber in einem späteren Film, auf dem ich zu sprechen komme, da sieht er ein bisschen aus wie ein Mädchen, von dem zumindest der Schauspieler, der ihn spielt. Stacy Peralta ist vor allem Leuten ein Begriff, die sich mit dem Skateboardfahren beschäftigen. Und zwar gab es sehr lange eine berühmte Skateboardfirma, die hieß Powell & Peralta. Und die hatte er gegründet, und da sind so unbekannte Fahrer wie Tony Hawk oder Rodney Mullen groß geworden mit und hatten da ihre Pro-Models. Aber Stacy Peralta ist auch ein Begründer des Skateboardfahrens. Also er hat da ganz früh in den 70ern praktisch diese gesamte Bewegung entscheidend mitgeprägt, aber da komme ich später drauf. Er hat auch nämlich ganz tolle Skateboard-Filme gedreht, also Bones Brigade und ähnliche. Und da hat man schon gemerkt damals im Grunde, dass er werden wird. Also man hat schon an diesen Skate-Videos gesehen, dass er einen ziemlich ein Händchen dafür hat. Und er ist dann auch irgendwann nach Hollywood gegangen, um Regisseur zu werden. Dann habe ich aber eine ganze Weile nichts von ihm gehört. Aber ich habe mir letztens einen Film von ihm bestellt, eine Dokumentation, und die heißt Crips and Bloods Made in America. Crips and Bloods ist, glaube ich, jedem Begriff, dir auch, nehme ich an.
Crips? Also ich kenne MTV Crips.
Also Crips und Bloods, da...
Das klingelt bei mir nichts, aber ich bin, okay. Du mögst getäuscht sein von meinen vielen Skateboardern, Skateboards. Der Plural von Skateboard, die ich hier an der Wand hängen habe, ich kenne mich da nicht wirklich mit aus.
Das ist nur von Skatern, die du auf der Straße umgehauen hast. Aber ich kann dich beruhigen, bevor du dich komplett um Kopf und Kram redest. Crips und Bloods hat nichts mit Skateboardfahren zu tun. Und zwar handelt die Dokumentation von den Gangs Crips und Bloods. Das sind so ein bisschen die bekanntesten. Nun könnte man denken, dass der Film das Ganze glorifiziert oder sich vor allem mit dem Gangleben und den Schießereien beschäftigt. Und das tut er aber auch, aber er macht es viel geschickter, der Film. Und zwar geht der Film wirklich ganz weit zurück. Und zwar geht er auch Footage-mäßig, also sie haben wirklich unglaubliche Sachen zutage getragen, um die allerersten Gangs, die damals entstanden, und das ist auch ganz lustig, weil diese Leute reden dann auch, diese alten Männer, dass sie zum Beispiel zu den Boy Scouts wollten in den 60ern oder späten 50ern, also ja, den amerikanischen Pfadfindern, und dass man sie da nicht gewollt hat, weil sie schwarz waren, so nach dem Motto, die anderen Mütter, die sind doch dann, eventuell nehmen die ihre Kinder hier weg. Und dann haben die angefangen, selber Gruppen zu bilden, die sich am Anfang auch noch gar nicht Gangs nannten, aber dann hat es eben angefangen, und damals hat man sich noch mit der Faust geschlagen. Und dann in den 60ern gab es die ersten Rassenunruhen in L.A., in diesem südlichen Teil. Und der Film zeigt eigentlich ganz geschickt, wie die Bevölkerung, die in diesem Viertel wohnt, eigentlich praktisch total vernachlässigt wird und nicht von der Politik nicht wirklich ernst genommen wird, und wie damals diese Unruhen niedergeknüppelt wurden, und die entstanden eigentlich durch eine Polizeikontrolle, und zwar die Hunderttausendste. Und zwar ist es denen immer passiert, wenn die Schwarzen in andere Viertel gegangen sind, dass sie praktisch von den Polizisten zu hören gekriegt haben, hier, hau ab, du hast hier nichts zu suchen, und die praktisch richtig gehend gefangen in ihrem Viertel waren. Und dieser Film zeigt super intelligent auf, wie eigentlich dieses ganze Gang-Problem ein wenig hausgemacht ist. Also es gab ja dann nochmal Rassenunruhen, auch wieder im South Central von L.A., damals als Rodney King von den Polizisten niedergeschlagen wurde und dann wieder das hochgekocht ist. Und der Film stellt da wunderschön Zusammenhänge her, die auch wirklich da sind. Und dokumentiert das auch ganz toll. Also man merkt einfach, dass das keine freier Wille ist, so nach dem Motto, ich finde es total cool, mich einer Gang anzuschließen, sondern dass die Kiddies heutzutage überhaupt nicht aus ihrem Viertel rauskommen. Und zwar, Viertel heißt dann teilweise nur zwei oder drei Straßen und weiter können sie nicht gehen. Also ein Großteil dieser Kiddies, obwohl sie in L.A. leben, haben noch nie das Meer gesehen, was ich echt erschreckend finde. Und es gibt da eine Szene, wo es dann um die Toten geht, wo lauter Mütter gefilmt sind. Da kommt eine Musik einfach nur und es wird einfach nur das Gesicht dieser Mütter gefilmt. Und unten drunter steht dann immer, mit wie vielen Jahren das entsprechende Kind von denen umgekommen ist. Und die haben alle tränennasse Augen. Also ich muss gestehen, ich habe bei mir sind die Tränen gekullert ohne Ende, weil der Film, also man muss den Film einfach sehen, weil er so eindrucksvoll gemacht ist. Und Stacey Peralta ist auch kein Freund von total trockenen Dokumentationen. Also die Dokumentation macht wunderschön, hält die einem bei der Stange, hat flottes Tempo, arbeitet wahnsinnig toll mit Einbindung von Fotos auch. Und zwar nicht per Computer, sondern mit so einem Matboard, sprich, die machen ein Foto zwischen zwei Glasscheiben und bewegen das und zoomen dann mit der Kamera rauf und rein. Und diese ganzen Collagen, die man während dieses Films sieht, also wenn Fotos reinfahren, rausfahren und so weiter, wo man denken könnte, ja, das ist so MTV-esk gemacht, ist alles von Hand gemacht und er arbeitet auch geschickt mit Flashbacks, also es ist nicht komplett chronologisch erzählt, sondern es gibt auch immer mal wieder die Zusammenhänge und Vergleiche nach hinten, also ein unglaublich guter Film. Und wenn man bedenkt, dass seit damals 15.000 Menschen durch diese Gangkriminalität umgekommen sind und zu einem großen Teil sind es Jugendliche und Kinder. Das ist wie ein Bürgerkrieg, um den sich kein Schwein kümmert und der jedem scheißegal ist. Und da wird auch gesagt, wenn das in einem weißen Neighborhood passieren würde, da würde sofort alles dran gesetzt werden, dass das Problem bekämpft wird. Aber die Leute werden da ein bisschen mit alleine gelassen. Super Film, Crips and Bloods, Made in America, gibt's auf Amazon und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, was den Film nochmal ein extra Sahnehäubchen gibt, dass der Sprecher, also aus dem Off, der alles praktisch zusammenkleistert, die ganzen Versatzstücke, ist Forrest Whitaker. Und Forrest Whitaker hat eine wahnsinnig schöne Erzählstimme, ihr kennt ihn alle, nehme ich an. Und toller Film, auch für Leute, die überhaupt nichts mit der Gangkultur nichts abgewinnen, es ist eben kein Film, der das glorifiziert. Und tolle Bilder, Wahnsinn. Stacey Peralta, einer meiner Lieblings-Dokumentarfilmer seit diesem Film. Und ich bin gespannt, was als nächstes von ihm kommt.
Also der Untertitel von dem Film ist Made in America und der heißt Crips and Bloods.
Genau. Okay. Genau, also Crips and Bloods, Doppelpunkt, Made in America, worauf man eben eingehen will, dass das ein hausgemachtes Problem ist. Und wirst du dir den Film angucken? Vermutlich. Wenn Victor schon nicht da ist, dann imitiere ich ihn zumindest.
Ja, das ist sehr gut gemacht. Also vermutlich eher nicht. Aber okay. das liegt halt daran, dass ich halt mich mit Dokumentationen, wenn sie nicht irgendwie etwas beschreiben, was ich irgendwie sehr interessant finde, irgendwie immer sehr schwer tue. Und ich keine Ahnung, ich kann so mit Gang, das ist irgendwie so völlig fernab und das kenne ich maximal nur aus Filmen. Und deshalb weiß ich nicht, ich kann das, für mich ist das irgendwie nicht wirklich greifbar. Vielleicht wäre ich auch einfach schon zu alt, aber kann gut sein.
Das hat nichts mit Alter zu tun. Also egal. Also wie gesagt, meiner Frau hat der Film auch unglaublich gut gefallen. Also wir waren wirklich, also es ist auch so eine Doku, die einen so bewegt, dass man danach auch gerne mal bis 2 Uhr nachts im Bett liegt und darüber sinniert, wie man die Welt verbessern kann. Aber, okay. Aber das nur am Rande. Der nächste Film, den ich gesehen habe, ist Remember Me von Alan Coulter. Alan Coulter war mir nicht bekannt als Regisseur, dann gucke ich nach. Und er hat so ein bisschen jede Serie, die es gibt, die so ein bisschen was zu melden hat. In Amerika hat er irgendwann irgendwo irgendwas gedreht. Also er hat Nurse Jackie, Sons of Anarchy, Law and Order, Damages, Rome, Sopranos, Kingpin, Six Feet Under, Sex and the City. Also er hat extrem viel sich im Seriengeschäft, aber in dem Seriengeschäft mit hohem Niveau ist er gereift oder hat er gelernt? Und Remember Me hat sonst ein Problem, und zwar wahrscheinlich zielgruppenmäßig, weil er ist mit Robert Pattinson. Robert Pattinson ist vielen ein Begriff, dadurch, dass er die Hauptrolle in Twilight spielt. Oh. Und ich finde es ja immer schade. Ich lese auch in letzter Zeit, wenn man über Inception spricht oder redet, lese ich oft oder höre ich oft, dass Leute sagen, ich habe ein Problem mit
Leonardo DiCaprio.
Genau. Und das liegt alles an Titanic und überhaupt, denke ich immer, wo ist das, also ist das so ein Ego-Problem von bestimmten Männern? Weil, also erstmal ist Titanic kein schlechter Film und Leonardo DiCaprio ein guter Schauspieler. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass dann, wenn ganz, 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 ganz viele Teenie-Mädels extrem auf irgendeinen Typen stehen, dass der Typ dann automatisch scheiße ist. Also Robert Pattinson ist ein Schauspieler. Er macht, glaube ich, irgendwie 12 Millionen kriegt er für so einen Vampirfilm inzwischen. Also er wäre ja bescheuert, wenn er das nicht machen würde.
Also, was mir dabei gerade auffällt, das ist ja quasi genau umgedreht dazu, zu dem, was so Mädels sagen, wenn man von unglaublich beliebten Frauen spricht. So schön ist Angelina Jolie ja gar nicht. Das ist ein Satz, den man doch schon häufiger mal gehört.
Ja, aber ich glaube, dass, ja gut, stimmt, da hast du natürlich einen Punkt, aber ich glaube nicht, dass da so ein Hass ist oder Leute oder Mädels sagen, ich gucke mir keinen Film mit Angelina Jolie an oder so.
Ja,
oder die sagen dann zu, also ich meine, meine Nachbarinnen sind letztens zusammen in Sex and the City gegangen. Sprich, das müsste da dann ja auch irgendwie greifen, dass die sagen, nee, das
sind... Sex and the City ist doch kein Film oder keine Serie, die hauptsächlich von Männern gesehen wird. Also,
Nein, eben, aber das meine ich ja. Also warum, und trotzdem hat's, also diese Sarah Jessica Parker ist doch trotzdem eine, die wahrscheinlich nicht so schlecht im Kurs steht. Und warum funktioniert es dann da? Also es ist, oder Madonna oder andere Sexsymbole werden doch auch von Frauen. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will, ist, gebt diesem Robert Pattinson, cut him some slack, homies, weil er ist ein Schauspieler, klar, er hat einen Hundeblick, aber das muss doch nicht heißen, ein Schauspieler ist deswegen Schauspieler, weil er gewisse Personen verkörpern kann gut. Und nun mag man mit Twilight und dem Kitsch nichts anfangen, aber er hat weder das Buch geschrieben, noch hat er Regie geführt, er macht da einfach eine verdammte Stange Geld mit und die Rolle scheint er gut zu spielen, sonst würden die ganzen Teenies nicht so drauf abfahren. Aber zum weiteren Cast, Pierce Brosnan. Und Pierce Brosnan, ich habe letztens mit einem Nachbargespräch gehabt, habe Pierce Brosnan erwähnt und haben alle gesagt, Pierce Brosnan, er spielt doch immer dieselbe Rolle. Und dann habe ich gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Also Pierce Brosnan spielt nämlich auch sehr gerne mal den Unsympathen. Also das hat er schon ganz damals in Mrs. Doubtfire gemacht und dann auch in Seraphim Falls und ähnlichen. Also er ist auf jeden Fall, finde ich, eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler, ist mir auch wieder hier aufgefallen. Und die größte Entdeckung des Films ist eigentlich Ruby Gerrans. Ruby Gerrans spielt so gut in dem Film, aber ich will noch nachher kurz anmerken, warum. Und Lena Olin spielt mit. Die spielt die Mutter in Alias, also von dieser Hauptdarstellerin. Und Emily the Raven, die kennt man aus Public Enemies und scheinbar hat sie auch in Lost mitgespielt, aber ich bin bei Lost irgendwann ausgestiegen. Von daher kann ich da nicht mehr zu sagen. Ich will mal.
Was man da vielleicht ganz kurz zu sagen kann, das war die ständig schwangere.
Ah, okay, das dachte ich mir schon fast, aber ich war mir nicht sicher. Gut, die dann, der das Kind geklaut wird oder geklaut wurde kurzzeitig, ne?
Korrekt.
Genau. Also, das war ja erste Season, ich glaube, das. Darf man jetzt, da musste ich jetzt keine Spoiler-Warnung raushauen. Auf jeden Fall, um endlich mal zum Film zu kommen, Robert Pattinson spielt den Sohn von Pierce Brosnan. Pierce Brosnan ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Die Eltern sind aber geschieden. Die Mutter hat die Tochter zu sich genommen. Er ist im Studentenalter und er ist sehr untypisch. Also jetzt deswegen glaube ich auch, dass es zielgruppenmäßig ein Problem gibt, weil die jungen Mädels damit auch nichts anfangen können. Er ist eigentlich nur am Rauchen und am Saufen und er ist so ein bisschen, er hat so ein destruktives Verhalten sich selber gegenüber. Also er mischt sich in Schlägereien also er sucht Grenzen auf und benimmt sich komisch und irgendwann, und hier könnte man denken, es wird eine klassische Romantic Comedy oder sowas, wird er von einem Polizisten geschlagen, weil er sich irgendwo in eine Schlägerei einmischt und sein Studienkollege sieht, dass dieser Polizist eine Tochter hat, die in dieselbe Klasse geht und dann wird so die klassische so, komm, zahl's ihm heim und geh mit der ins Bett und dann flanier vor dem Vater und dann wird er dich so hassen und es wird dann eine Genugtuung sein. Und dieser Plan wird auch erstmal in Motion gesetzt, wie man so schön sagt. Und es ist aber eher eine ernste Liebesgeschichte, also es gibt auch keine Comedy-Geschichte. Irgendwann kommt sie natürlich dahinter. Und ja, also den weiteren Verlauf will ich jetzt nicht spoilern, aber man kann sich fast denken, wie sowas in der Regel ausgeht. Die eigentliche interessante Geschichte ist aber die seiner kleinen Schwester. Und das ist diese Ruby Gerrans, die so, so, so gut spielt, finde ich. Und ich komme auch nachher noch zu einem anderen Mädchen, was sehr gut spielt. Auf jeden Fall, die wird... die ist sehr unglücklich mit der Situation, weil der Vater sich überhaupt nicht um sie kümmert. Und er hat deswegen auch ständig Probleme mit dem Vater, der nämlich nur am Arbeiten interessiert ist. Und es geht eben um die Entwicklung, kriegen wir diese Familie nochmal an einen Tisch, wird alles happy und so weiter. Und der Film, ohne jetzt zu spoilern, ich weiß nicht, ob du es manchmal kennst, dass man sich einen Film so ein bisschen unter den Gesichtspunkten wie kann man einen Film gut machen anguckt. Also, dass man denkt, der kann nicht der Mörder sein, weil er wird jetzt viel zu oft als verdächtig gezeigt und dann ist am Ende der Twist nicht mehr da.
Ja, stimmt.
Und ich hatte in diesem Film am Ende, habe ich zu meiner Frau gesagt, eigentlich ist die Geschichte schon erzählt. Und dadurch, dass es jetzt weitergeht und noch so von Musik unterlegt, da wird jetzt was richtig Übles passieren. Also entweder wird jemand vom Auto angefahren oder irgendjemand dreht durch, weil eigentlich ist die Geschichte schon erzählt. Also dadurch, dass hier noch weiter gedreht wird, ist noch was im Petto. Solange gibt es kein Aftermath von wegen, alles ist jetzt toll oder eben schlecht oder wie auch immer. Da wird irgendwas passieren und dann ist was passiert. Und da ist mir aber sowas von die Kinnlade runtergefallen. Und ich muss sagen, das hat den Film, also die letzten 3 Minuten haben den Film aber sowas von nach oben gehoben. Weil ich muss sagen, dass ich nach dem ersten Drittel dachte, überhaupt nichts für mich. Und ich war eigentlich dann doch ziemlich begeistert wegen des Endes. Und ich möchte den Film empfehlen. Es ist jetzt nicht der Film. Ihr müsst ihn euch angucken. Aber ich finde, Remember Me kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber man muss ihn bis zum Ende angucken. Und ich würde mich freuen, wenn auch der ein oder andere über Facebook oder Gmail mal dazu sagt, was er von dem Film gehalten hat, wenn er ihn sich angucken kann, trotz Robert Pattinson. Der nächste Film mit einer noch besser spielenden, mit einem noch besser spielenden jungen Mädchen heißt Brothers. Brothers ist mit Jack Gyllenhaal, vielen bekannt aus Prince of Persia.
Ah, okay.
Natürlich viel bekannter aus Donnie Darko.
Natürlich.
Und Natalie Portman, vielen bekannt aus einem kleinen Science-Fiction-Film namens Star Wars. Und Tobey Maguire. Und der ist von Jim Sheridan. Jim Sheridan hat so einiges auf dem Kerbholz und er hat auch so ein paar richtig große Filme. Er hat nämlich zum Beispiel The Boxer. Dann, was ich noch viel besser fand, war In the Name of the Father. Kennen wahrscheinlich einige. Und My Left Foot, The Story of Christy Brown gemacht. Also er hat eigentlich hochkalibrige Filme gemacht. Und Brothers will dem in nichts nachstehen, ist aber wie auch die anderen Filme eine sehr ernste Thematik. Und zwar geht es um zwei Brüder, Jack Gyllenhaal und Tobey Maguire. Jack Gyllenhaal wird am Anfang des Filmes von Tobey Maguire aus dem Knast abgeholt. Und damit ist auch die Rollenverteilung schon mal ganz klar. Jack Gyllenhaal ist der Loser, das schwarze Schaf der Familie und Tobey Maguire ist der Held der Familie, weil er nämlich am nächsten Tag nach Afghanistan aufbricht und er ist GI und sein Vater ist unglaublich stolz auf ihn und your brother is a hero und überhaupt. Und es kommt dann auch gleich beim ersten gemeinsamen Abendessen mit dem Vater und der Mutter und den Frauen und überhaupt kommt es dann zu einem Streit. Und die Geschichte nimmt seinen Lauf. Was passiert ist, Tobey Maguire wird aus seinem Helikopter abgeschossen und für tot erklärt. Man sieht aber recht schnell, und das ist jetzt kein Stimmer-Spoiler, weil es steht auch auf der Hülle drauf, er überlebt das Ganze, aber niemand weiß es. Sprich, Natalie Portman, die zwei Töchter hat, bekommt zu hören, dass ihr Mann gestorben ist. Und Jake Gyllenhaal, der ja der Bruder ist, versucht ihr zu helfen. Und die beiden, da knistert so ein bisschen. Was aber jetzt auch keine hammerzentral im Film stehende Liebesgeschichte ist, sondern eben ein wichtiger Faktor, aber nicht die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte ist eigentlich dann, fängt die an, wenn Tobey Maguire dann eben doch aus dem Krieg zurückkommt und eigentlich so eine typische Kriegstraumata-Geschichte. Und die Tochter von Tobey Maguire spielt so überzeugend. Also was sie kann, ist unglaublich. Dieses ein Kind, was nicht weinen möchte, was, wo man aber am Gesicht ansieht, dass es kurz vorm Heulen ist. Und wie die das hingekriegt hat, ist mir ein Rätsel. Es ist so, also Kniefall vor den schauspielerischen Leistungen, weil ich kann mich erinnern, dass früher Kinder immer, also dass man auch keine Maßstäbe, glaube ich, an sie gesetzt hat, dass es ganz oft Kinder gab, die extrem schlecht geschauspielert haben. Solange sie mal klein sind und eine hohe Stimme haben, war das okay. Und die machen das wirklich ganz, ganz toll. Cooler Film, sehr ernster Film, jetzt ohne Spannung, Twists oder auch mit sehr wenig Action und auf jeden Fall kein Pro-Kriegsfilm, sondern eher ein Anti-Kriegsfilm.
Ja, jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz helfen, den Film irgendwie in die richtige Schublade zu packen.
Am Anfang es ist ein Drama. Okay. Es ist ein Drama. Und
ist das jetzt irgendwie so mit Dreiecksbeziehung und?
Nein, es ist Es gibt so ein Küsslein, aber es ist schon in der Hinsicht Dreiecksbeziehung, dass Tobey Maguire zum Beispiel mal irgendwann so ganz lässig seinen Bruder nebenbei fragt, ob er denn seine Frau gefickt hätte. Und okay. Er ist richtig gehend besessen von dem Gedanken, aber es geht eigentlich, das ist nicht das Hauptthema. Es wird zwar auf dem Klappentext ein bisschen so angedeutet, aber es geht eigentlich eher darum, dass der Bruder, also der Tobey Maguire, völlig schlimme Sachen, da möchte ich auch nicht drauf eingehen, was im Krieg erlebt hat. Also er wurde von so Terroristen gefangen genommen und mit so einem Kollegen und er hat da schreckliche Dinge durchgemacht. Und das hat ihn komplett verändert als Mensch. Und es geht auch darum, dass diese Vaterrolle, er war vorher eben der super beliebte Vater, dass er eben, als er zurückkommt, die Kinder eigentlich Angst vor ihm haben. Und das super gespielt eben von der Tochter. Und die Kinder sagen, wann kommt denn Onkel, hast du nicht gesehen, wieder. Und eben der Bruder von ihm. Und das Ganze spielt so ein bisschen die zentrale Rolle. Also ich weiß nicht, ob es ein Film für dich ist oder klingt es für dich wie ein Film für dich?
Schwierig. Also ich würde ihm zumindest eine Chance geben. Sagen wir es mal so.
Dann gib ihm eine Chance.
Okay.
Der nächste Film, dem hast du schon eine Chance gegeben und ich habe ihm auch eine Chance gegeben, weil ich gedacht habe, hey, was der Carsten gut findet, das kann ja das im Zweifelsfalle nur totaler Schrott sein, wie ich dann teilweise doch erfahren musste, aber er war sehr gut und zwar Moon mit Sam Rockwell und Kevin Spacey.
Ja, den man aber nie wirklich sieht, ne?
Genau, Kevin Spacey spricht nur in dem Film. Und zwar nochmal für die, die es letzte Mal nicht gehört haben, Sam Rockwell spielt irgendwann in der Zukunft einen Astronauten, der für 3 Jahre auf einer Mondstation ist, wo Helium geerntet wird, wenn ich mich nicht völlig täusche.
Ja, so eine futuristische Zukunftsversion von Helium, die irgendwie noch bessere Eigenschaften hat als Helium, irgendwie Helium-3 genau. Oder so.
Und damit sind 70% der Erdbevölkerung werden von Energie versorgt, weil das Öl alle ist. Und er muss da oben eben mehr so Wartungsdienste machen und ab und zu so eine Kapsel Helium gen Erde schicken.
Genau.
Und er ist kurz davor, diese 3 Jahre abgesessen zu haben und hat keinen Bock mehr. Und dann ich will eigentlich gar nichts großartig spoilern. Ich möchte nur sagen, dass man dann teilweise hat man das Gefühl, habe ich gedacht, oh nee, gar nichts für mich, weil man das Gefühl hat, er wird verrückt und ähnliches. Und wie sich das dann entwickelt, finde ich grandios und auch irgendwie total unerwartet. Und man glaubt eigentlich bis zum Letzten nicht mehr wirklich dran. Man denkt eher, man sitzt in Fight Club. Aber es ist ein ziemlich anderer Film und ich fand ihn ziemlich toll. Also wer ein bisschen was für Science Fiction übrig hat und dann meine ich nicht, dass man wilde Kämpfe gegen Aliens sind oder irgendwas, sondern es ist im Grunde ein Kammerspiel, weil es die ganze Zeit auf dieser Station spielt. Aber ja, auch die schauspielerische Leistung von Sam Rockwell fand ich ganz toll. Dann Dogtown Boys oder auch Lords of Dogtown aus 2005 ist eigentlich die Geschichte von vorher erwähntem Stacy Peralta. Der wird gespielt von John Robinson, den kennen vielleicht einige aus Elephant, das ist dieser Columbine-Film und unter anderem spielt auch einer meiner Lieblingsschauspieler Emil Hirschmidt, den man aus Into the Wild oder auch Milk kennt und übrigens Emil Hirsch ist für mich so ein bisschen der Leonardo DiCaprio Second Generation, also kennst du ihn? Ist der dir ein Begriff?
Ich habe kein Bild vor Augen.
Hast du Milk gesehen?
Nee, leider nicht.
Mit John Penn oder Into the Wild auch nicht?
Nee, auch nicht.
Ach Mensch.
Ja, ich
beides,
so ein Mainstream-Gucker.
Aber die kann man sich beide angucken. Also auch als Mainstream-Gucker. Also übrigens, Milk hat er nicht sogar einen Oscar bekommen. Und Into the Wild, ein wundervoller John Penn-Film. Ich muss ihn mir nochmal angucken, um ihn nochmal vorstellen zu können. Und das ist eben die Geschichte von ein paar Jugendlichen, die Skateboard-Bewegung mitgeprägt haben. Deswegen, man darf sich jetzt keine zu großen Hoffnungen machen, dass da unglaubliche Airs oder Ähnliches gemacht wird. Es geht wirklich um das Herantasten von diesem damals halben Spielzeug zu einem ernsthaften Sport. Und es ist aber eigentlich ein Coming-of-Age-Film und sehr schön gemacht und auch mit guten Schauspielern. Der nächste Film, den ich gesehen habe und damit auch der letzte, dann es tut mir leid, wenn ich euch langweile mit meinem ewigen Gelaber, ist wieder eine Dokumentation und zwar heißt die A Very British Gangster. Und zwar ist es ein Film, eine Dokumentation, die über die eine der berüchtigsten Gangsterfamilien Englands geht, und zwar über die Noonans, also N-O-O-N-A-N. Und es geht speziell über Dominic Noonan. Und Dominic Noonan ist ein Manchester Gangster-Oberhaupt, wie man ihn sich eigentlich vorstellt. Glatze, etwas dicker. Okay, er trägt eine Brille, das ist jetzt nicht so typisch Gangster, aber er hat immer einen Anzug an. Und er hat immer, was ich extrem lässig fand, so 5 bis 6 jüngere Typen bei sich, aus seiner Familie nehme ich mal an, aber auch so halt so Gangster-Nachwuchs. Und die sind alle so zwischen, ich würde mal sagen, 17 und 22 und die haben alle immer Anzüge an, also nonstop, so richtig oldschool. Okay. Und teilweise extrem geile Segelohren. Und die Dokumentation ist jetzt nicht irgendwie eine aus Newsberichten und ähnlichem zusammengeschusterte Dokumentation, sondern er lässt den Filmer wirklich in sein Leben rein. Das mag teilweise daran liegen, dass er extrem stolz drauf ist, dass er so ein dicker Gangster ist. Und er ist auch kein, also er gibt nicht vor, etwas zu sein, was er nicht ist, was man daran merkt, dass er, glaube ich, 3-mal in dem Film irgendeine ganz krasse Gerichtsverhandlung hat. Und die Zeugen irgendwie immer auf einmal verschwunden sind oder ihre Aussage zurückgezogen haben. Und er ist ein richtig schlimmer Finger und hat seine Finger, um mal diesen Körperteil, überall drin stecken, in allen möglichen Geschäften. Und zeigt aber auch andererseits, lebt er auch überhaupt nicht. Also das ist bei Gangstern, auch bei Mafia-Filmen kennt man das, zumindest oft, dass die richtig, richtig viel Geld haben oder machen, aber im letzten Scheißhaus leben und irgendwie dann hat er echt noch 100 Kinder bei sich geparkt im Wohnzimmer und also wo man dann, ja, also
was macht er mit der Kohle?
Ja, ich würde ja, wenn ich Gangster wäre, würde ich mir dann auf den Seychellen ein kleines Haus am Strand kaufen und da die ganze Zeit chillen. Aber er ist im verregneten England unterwegs. Und der Film hat auch teilweise echt komische Szenen, also eigentlich nicht komisch. Eigentlich ist es nicht zum Lachen, aber ich musste ein paar Mal lachen. Es gibt da so einen Neffen oder sowas von ihm. Das ist so ein kleiner Rothaariger mit so Segelohren, der vielleicht 8 ist. Und das Ganze ist immer so eine Nebenbei-Szene, dass dann irgendwie dieser Typ redet und dann sieht man im Hintergrund, schwenkt dann kurz die Kamera so ins Auto und dann sieht man den Kleinen sitzen und der Kleine raucht eine Zigarette. Aber so, als würde er das seit 10 Jahren tun. Also vielleicht tut er es auch seit 10 Jahren, aber obwohl er erst 8 ist, aber er raucht die Zigarette wie ein Erwachsener, der schon ewig raucht. Und es ist einfach so bizarr, den da zu sehen. Und ich fand es eigentlich eine super coole Doku, gibt es übrigens bei Amazon. Also es ist dann so, ich habe es mir bei Amazon geholt und ich muss sagen, ich musste diesen deutschen Sprecher dann doch einschalten, weil die teilweise echt total unverständlich sprechen und es keine Untertitelung gibt. Aber ich wäre so ein bisschen für sowas, was übrig hat, ist auch echt so ein bisschen Einblick so in die White Trash-Schicht Englands. Sein Bruder ist übrigens ein berüchtigter Killer, der wird auch irgendwie 2-3 Mal ist der mit dabei, der irgendwie so einer der Leute ist, die am meisten Menschen in Manchester um die Ecke gebracht haben und der macht da auch kein Geheimnis draus. Also er scherzt dann manchmal so und sagt so, nein, ich würde doch niemand umbringen. Und dann hält er sich so die Hand vors Gesicht und lacht wie so ein beschämtes Kind, was gerade gelogen hat. Also a very British Gangster kann man sich auf Amazon geben. Kostet, glaube ich, auch nicht viel. Sonst hätte ich mir nicht zusätzlich noch dazu bestellt zu Bloods and Crips. Nicht so beeindruckend wie Crips and Bloods, meine ich, Made in America, aber auch eine gute Doku. Vielleicht gibt es die ja im Bündel-Deal bei Amazon. So, endlich bin ich fertig.
Boah, ich muss sagen, was für eine Vorlage. Dagegen kann man ja nur schlecht aussehen.
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere inzwischen schon abgeschaltet hat und gedacht, boah, hey, nur langweilige Filme und dann auch noch so lang drüber geredet. Aber vielleicht kannst du ja das Niveau heben.
Ja, also das Niveau heben ist erstmal schwer, aber ich wollte ganz gerne mit einem oder zwei Fernsehserien beginnen, die ich jetzt endgültig geschafft habe, mal zu Ende zu gucken. Das sind Serien, die zum Teil schon vor 1 oder 2 Jahren liefen, aber soweit ich weiß, nie einen deutschen Start hatten oder nur auf irgendwelchen komischen Programmen, die niemand mehr guckt, kleiner Wink, aber dazu später mehr. Die erste, von der ich erzählen wollte, heißt Dirt. Und das Besondere an Dirt ist, dass es halt, dass das I ein umgedrehtes Ausrufezeichen ist. Moment, das macht so gar keinen Sinn. Das I in dem Logo ist ein Ausrufezeichen und damit ein umgedrehtes I. Okay, aber das Logo ist auch gar nicht so wichtig. Es geht in dieser Serie um ein Boulevardmagazin, das halt in Los Angeles publiziert wird. Das heißt halt Dirt und ist halt so ein ganz klassisches oder wie man sich es vorstellen würde, englisches.
Ach so! Jetzt war ich habe ja die erste Folge, die erste Staffel davon auch gesehen.
Oh, ja, ist schon ein bisschen
dieser dunkelhaarigen
Courtney Cox oder.
Ja, habe ich auch gesehen, aber.
Heißt.
Rede weiter.
Ja, ach so, ja, nö, ich freue mich, wenn du es auch gesehen hast, dann kannst du mir mehr dazu sagen. Also, leider lief diese Serie halt nur 2 Jahre und es ist definitiv eine Serie, wo ich nur durch Zufall drauf gekommen bin. Dummerweise gibt es in Deutschland gar keinen DVD-Release. In England gibt es nur die erste Season. Wenn man auch die zweite Season auf DVD gucken will, dann muss man sie bei Amazon.com ordern oder bei co.uk als Import oder bei eBay oder ihr wisst schon, wo man nicht überall Region Code 1 DVDs kaufen kann. Nun gut, aber nochmal zurück zum Inhalt der Serie. Es geht halt generell um dieses Regenbogen-Presse-Querstrich-Schmierblättchen-Foto, bunte Dingen, das halt Dirt heißt. Und generell das Leben von irgendwelchen Stars abfotografiert und natürlich versucht, auch selber Nachrichten zu machen, indem sie, jetzt will ich nicht unbedingt zu viel rausplaudern, aber man könnte sich vorstellen, dass sie zum Beispiel Prostituierte auf irgendwelche Männer losschicken, die jetzt eh schon in so einer kriselnden Situation sind und dann halt einen tollen Aufmacher für Seite 1 haben. Ja, warum soll man das überhaupt gucken? Weil das klingt ja erstmal irgendwie so ein bisschen boring. Ja, das Ganze hat irgendwie zwei Gründe. Der erste Grund ist, Dirt spielt in einer seltsamen Welt zwischen Realität und Fiktion. Da gibt es dann zum Beispiel das Pop-Sternchen und Film-Sternchen, das jetzt irgendwie in den Knast kommt, weil es unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Oder,
das ist ja ziemlich, da haben sie ja.
Genau.
Die hätten ja ruhig mal was aus der echten Welt nehmen können, was man irgendwie kennt.
Stimmt, also was man da halt erkennt, das ist halt, das hat halt alles immer so einen gewissen Griff an der Realität. Also die Namen sind natürlich alle anders und die Personen sind nicht immer dieselben und manchmal ist es halt stark dramatisiert. Aber generell ist das halt lustig oder deshalb interessant, weil es halt irgendwie immer so einen gewissen Griff an der Realität hat. Das nächste, warum man es eigentlich sehr gut gucken kann, sind halt die Schauspieler oder die Rollen, die da spielen. Interessant daran ist, dass für eine amerikanische Serie ist die alles andere als prüde, was daran liegt, weil es auf FX Networks lief, was halt irgendwie so ein Pay-TV-Dingen ist. Und all diese Schauspieler oder die längere Zeit schon bei dem Magazin arbeiten, ganz vorneweg halt Courtney Cox, sind irgendwie moralisch unglaublich verdorben und haben auch keine hohen moralischen Grenzen. Sie machen einfach alles und versuchen halt alles nur, um halt Geld und halt eine Story zu bekommen. Das ist halt ganz interessant halt auch dadurch dargestellt, dass es da halt so ein beliebtes oder ein Szenario gibt. Es gibt da halt eine neue Reporterin in der Serie und die ist am Anfang halt gut und hat halt hohe moralische Vorstellungen und von Folge zu Folge wird sie eigentlich immer mehr verdorben und zum Schluss ist sie halt genauso oder sogar noch schlimmer als die Herausgeberin Courtney Cox. Das andere, was halt noch sehr schön zu sehen ist, es gibt da einen Paparazzo-Fotografen, der wird gespielt von Einhardt und heißt Don Conkey. Und der hat halt mentale Probleme, also er musste auch irgendwelche Medikamente nehmen, er ist anscheinend schizophren. Und alleine die Figur, wie sie gezeichnet ist, ist unglaublich hübsch designt. Also er ist unglaublich glaubwürdig. Unglaublich. Er ist also sehr glaubwürdig. Und es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Und er geht halt auch manchmal sehr gerne über das normale Engagement eines Fotografen heraus, nur um tolle Fotos und Bilder zu bekommen. Moralisch hat er da noch irgendwie sehr hohe Ansprüche an seinen Job. Aber weil er halt in so einer komischen Beziehung mit Courtney Cox ist, irgendwie eine stark verbundene Freundschaft, die irgendwie über die Serie hinaus nie wirklich erklärt wird, macht es halt unglaublich viel Spaß, den Leuten zuzugucken. Ja, und zu guter Letzt.
Also übrigens, der Typ war derjenige, der mich die Serie weiter hat gucken lassen. Sonst ja. Fand ich die nämlich vom Look her sehr Plastikstudio, bunt, seltsam.
Richtig, also sehr viel Studioaufnahmen sind da drin, gerade alles, was halt so.
Ja, aber in so einem gute Zeiten, schlechte Zeiten Glanz, ja. Elektrolicht, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich befürchte, das liegt irgendwie daran, dass sie wohl auf Video aufgezeichnet worden ist, aber ich kenne mich so mit den Produktionstechniken da nicht so wirklich aus. Aber abgesehen davon, wenn sie mal Kohle ausgegeben haben, dann war auch immer irgendwie coole Sachen zu sehen. Zum Beispiel konnte man damals 2007 schon einen R8 oder Audi R7 sehen, den halt Courtney Cox gefahren ist. was ja nun mal eher ein sechsstelliges, ein Auto ist, das aus dem sechsstelligen Preisbereich kommt. Ja, nichtsdestotrotz, die Serie oder Fazit, die Serie kostet um 12 Pfund pro Season. Da bekommt man relativ viel für. Eine Folge ist ziemlich lang. Sie ist leider nicht ganz abgeschlossen, weil zum Ende der zweiten Season gab es, glaube ich, noch einen kleineren Cliffhanger, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich habe die zweite Season auch nicht mehr gesehen. Es war ein extrem dicker Cliffhanger.
Genau, also muss man sich leider darauf einstellen, weil die Serie ist jetzt halt schon seit 2 Jahren vorbei und ja.
Ach, es gab nie eine zweite Season.
Nein, es gibt die erste und die zweite Season, aber am Ende der zweiten Season war halt leider noch ein kleiner Cliffhanger, der so ein bisschen auf eine dritte Season gespielt hat, aber dann leider nicht mehr kam. Ja, so oder so, aber eine gute Serie, die man für kleines Geld bei Amazon bekommen kann und definitiv etwas, was man so bei dem ganzen, was sonst so an Serien rumläuft, CSI oder 24 oder keine Ahnung, The West Wing, was halt in einer völlig anderen Welt spielt und einfach anders ist und deshalb irgendwie Spaß macht zu gucken. Grundsatz ist, man muss halt so ein bisschen was für sowas wie, keine Ahnung, Paris Hilton oder TMZ oder What Would Tyler Durden Do übrig haben. Kennst du diese drei Webseiten, die ich genannt habe?
Nein.
Okay, also Paris Hilton, What Would Tyler Durden Do und
Paris Hilton mit dem E-R-E-Z,
ja, genau, Typ,
dieser Schwule, ja, ja, ja.
Korrekt.
Also über den habe ich immer mal wieder gehört, aber ich treibe mich auf solchen Seiten nicht herum.
Ja, das sind halt so Tabloid-Seiten, da kannst du halt irgendwie, wenn du irgendwie irgendwas liest, so, keine Ahnung, Jennifer Aniston nackt am Strand, Fotos, was sich die Bild-Zeitung nicht traut zu drucken, ist auf diesen Seiten vollgepflastert mit maximal HD-Auflösung.
Nee, ich reg mich ja schon auf, wenn meine Frau manchmal bei I hängen bleibt, also E Ausrufezeichen.
Ah, okay.
Das ist so ein Sender, ein amerikanischer, den wir hier haben und da kommt eigentlich die ganze Zeit nur so Tratsch und Klatsch oder Boulevardpresse, so was die Schauspieler sich wieder für einen Ring gekauft haben oder wer mit wem fremdgegangen ist. Und ich finde das, naja, jeder wie er mag. Übrigens nicht, dass meine Frau sowas oft und gerne guckt, aber sie ist da zweimal, glaube ich, insgesamt hängen geblieben. Und darüber schon habe ich mich aufgeregt,
ja,
bevor ich hier meine Frau in den Dreck ziehe.
Es geht aber noch meistens auf diesen Seiten immer noch einen Schritt weiter. Nicht, dass ich mich da auskennen würde.
Ach, da sieht man dann den Schritt von dieser einen Harry Potter-Tussi, oder was?
Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, was ich eigentlich sagen wollte. dass zum Beispiel, wenn halt irgendwelche Schauspielerinnen essen gehen, dann haben die da tatsächlich Reporter ins Lokal geschickt, die halt fotografieren, was sie essen und ob sie es essen. Und dann ist halt die Schlagzeile, irgendwer geht ins Lokal, bestellt sich irgendwas zu essen und nippt nur irgendwie dran und geht dann wieder. Und das ist dann halt alleine Schlagzeilen.
Also nach dem Motto, ist sie magersüchtig?
Korrekt. Also die schaffen es halt auch selber Stories zu bauen, aber da befindet man sich dann schon im Abflusskanal des Internets. Und
du bist da manchmal im Abflusskanal des Internets, oder?
Ich muss gestehen, ab und zu in einer ruhigen Minute, wenn einem doch irgendwie, dann hat man irgendwie doch ganz ein wenig Spaß daran, sich an den doch eher Minimalproblemen der Schönen und Reichen, weiß ich nicht.
Genau. In Wirklichkeit hast du ja Angst, dass die Zelluleute Fancrowd eventuell darüber informiert wird, wie du Carsten Pohl gesichtet an einer Hähnchenbude, wie er sich 5 halbe Hähnchen bestellt und mit einem dicken Grinsen mit den Hähnchen unterm Arm Richtung Haus geht.
Ja, ich habe halt immer noch Angst, dass irgendwann jemand in die Burger King Filiale gibt, wo es ein Foto von mir an der Wand gibt, wo ich dem mit dem Koch die Hände schüttel und darunter steht irgendwie Customer of the Year.
Genau.
Das, dachte ich, käme jetzt lustiger rüber. Streichen wir das. Ja, die zweite Serie, die ich auch endlich mal zu Ende geguckt habe, liegt aber auch daran, weil völlig schwierig dran zu kommen und Laufzeit.
Also, Entschuldigung, um da noch einen schlechten dran zu hängen, was gerne. Übrigens aus der Realität, in meiner Videothek bin ich sozusagen der Customer of the Year. Und es ist mir richtig gehend peinlich, wenn ich da mit jemand hingehe, weil die schon so sagen, hallo Philipp, oh, und das haben wir neu. Und ich kriege dann auch immer schon die, die erst 3 Tage später in der Videothek stehen. Und der winkt mir auch zu, wenn er mich auf der Straße sieht und ruft mir manchmal sogar auf der Straße zu, hey, heute Mittag, wenn wir aufgehen, dann habe ich den und den und den Film neu drin. Wo ich dann immer denke, psst, meine Nachbarn hören das.
Wäre natürlich dann immer unangenehm, wenn dann auch immer die Filmvorlieben herauskommen.
Wenn nee, nicht denkst.
Ach so, nein? Okay, alles klar. Aber das ist natürlich unangenehm.
Nicht den Khalil jetzt hier ins Gespräch holen.
Ja, im Zentrum der Öffentlichkeit zu stehen ist immer unangenehm, aber die Öffentlichkeit zu sein ist da viel angenehmer.
Genau.
Ja, wunderschön gesagt. Ja, gut, die zweite Serie, die ich endlich geschafft habe, mal zu Ende zu gucken, ist eine kanadische Produktion. Eine Sache habe ich noch bei Dirt vergessen. Dadurch, dass es halt auf einem Pay-TV-Sender läuft, ist sie halt unglaublich, wie, glaube ich, die Amerikaner sagen würden, gritty. Also die machen vor wenig Sachen halt und es sind halt sehr viele erwachsene Themen in dieser Serie. Aber schaut selbst, ist irgendwie macht Spaß zu gucken. Ja, die zweite Serie, von der ich erzählen wollte, die ich auch endlich geschafft habe, zu Ende zu gucken, heißt Regenesis. Es ist eine, das ist mehr so eine klassische Serie, bei der man sich auch nicht schämen muss, wenn man die ganz normal bei Amazon kauft oder in der Videothek ausleiht. Die Überschrift oder womit man das so ein bisschen eintüten kann, ist Genetic Crime Investigation. Und fangen wir erstmal an. Die Serie kommt halt aus Kanada, was halt für eine kanadische Serie.
Ein sehr großes Ding.
Ja, ein sehr großes Ding. Ich bin immer leicht abgelenkt, wenn ich vor meinem Fenster irgendwelche Eichhörnchen entlang hüpfen sehe. Aber ich resette nochmal kurz den Satz und fange nochmal von vorne an.
Also, du hast doch nicht. Nein, erstmal wird der Satz nicht resettet und dass du wirklich bei jeder Gelegenheit Hunger bekommst und ans Essen denkst, finde ich schon etwas skandalös.
Ja, es tut mir leid. Tatsächlich meinte ich, diese Serie Regenesis kommt aus Kanada. Aus Kanada kommen sonst nicht allzu viele Serien, auch wenn man mal erwähnen könnte, dass halt sehr viele Serien in Kanada gedreht werden, weil es da irgendwie sehr günstig ist zu produzieren, auch wenn es amerikanische Serien sind. Aber egal. Regenesis geht halt um einen, es handelt dabei sich um die Geschichte oder Geschichten innerhalb eines kanadischen Genetiklabors. Es geht darum, eine halb öffentliche Behörde, die halt immer dann eingeschaltet wird, wenn es halt um irgendwelche Ausbrüche von ungewöhnlichen Krankheiten geht oder Leute mit ungewöhnlichen Todesfällen aufgefallen sind, die halt meistens eine genetische Ursache haben. Diese ganzen Fälle landen halt bei diesem Labor und ein kleines Team von so ungefähr 8 Leuten muss diese Fälle halt lösen. Darunter angeführt wird das Ganze von dem Schauspieler Peter Outerbridge, der unglaublich charismatisch ist und dem man irgendwie diesen leicht schrulligen, aber auch eloquenten und über die Grenzen springenden Laborchef mit irgendwie einer großen sozialen Ader auf alle Fälle abnimmt. Also was meine ich mit großer sozialer Ader, wenn natürlich die bösen Firmenbosse sagen, nein, dieser Ausbruch in diesem dritte Weltland, da wollen wir uns nicht mit beschäftigen, das kostet nur Milliarden und da kriegen wir nichts bei raus, dann ist er natürlich der dann zu seinem Chef sagt, ja, ich mache das jetzt oder Sie können mich ja kündigen und es dann trotzdem die teuersten Analysen startet, um da halt herauszufinden, woran in diesem dritte Weltland gerade die Leute erkranken. Ich glaube, so eine Person kann man sich vorstellen, oder?
Ja.
Ja, okay, alles klar. Jede Folge behandelt halt so eine gewisse Situation, eine Krankheit oder halt eine Pandemie. Aber während dieser gesamten Geschichte wird halt immer noch, wie in vielen Serien üblich, eine große Hintergrundgeschichte erzählt, die zum Beispiel auch am Ende der ersten Season, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, dazu führt, dass fast große Teile des ursprünglichen Casts sterben oder, naja, vermutet wird, dass sie tot sind. Ich will da nicht zu viel spoilern. Generell ist die Serie sehr gut und jeder, der sowas wie CSI mag oder so Labor, zumindest nicht direkt, dem sich die Fußnägel hochrollen, wenn er irgendwie Laborkittel sieht und irgendwelche komischen Apparaturen, wo in Lösungen irgendwas aufgelöst wird, um dann zu sehen, ob da irgendwelche Bazillen drin rumschwirren, dem könnte diese Serie gefallen.
Hat sie denn eine durchgehende Handlung oder ist sie so episodisch?
Sie hat leider, also wie halt so gerade gesagt, sie hat halt leider keine so richtig durchgehende Handlung. In jeder einzelnen Episode gibt es so, ich sage mal, ein zentrales Hauptthema. Aber während dieser ganzen vier Seasons wird halt so ein etwas größeres Mysterium auch gelöst. Und das macht Spaß zu gucken. Es sind insgesamt 52 Folgen. Leider muss man irgendwie gestehen, dass zwischen der dritten und der vierten Season oder der zweiten und der dritten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es einen ziemlichen Schnitt gab und sich der Stil der Serie ein wenig verändert hat. Aber tut der ganzen Sache nicht unbedingt einen Abbruch und macht trotzdem noch Spaß, weiter zu schauen. Oh, die Victor-Frage wäre hier, Philipp, würdest du dir diese Serie angucken?
Nie und nimmer.
Warum nicht?
Also erstmal kann ich mit CSI nichts anfangen. Ich habe mal, weil so viele Leute das gucken, habe ich mir mal eine Staffel geholt. Und ich finde, ich weiß nicht, wie lange geht so eine Folge? Eine Dreiviertelstunde oder so? Ja,
Dreiviertelstunde, genau.
Ja, ich finde, da wird dann immer so viel, muss da so viel abgefrühstückt werden. Also es gibt gute Kurzfilme und es gibt eben auch, finde ich, schlechte Serien. Und ich bin CSI, it's not my cup of tea. Ich mag Serien, die praktisch den Vorteil einer Serie, dass man mehr Zeit hat, um Charaktere aufzubauen und ähnliches, mehr nutzen als praktisch so wie aus alten Tagen man ein Colt für alle Fälle und ähnliches kennt, so praktisch so Minifilmchen sind. Und ich finde auch, dass sie sehr repetitiv ist, dass das eigentlich ist immer so ein bisschen, ja, dann wird dann immer irgendein Haar am Tatort gefunden und okay, oh, guck mal und hier und ja, es klingt für mich nicht, ich möchte auch eine Grundhandlung, also auch bei episodischen Sendungen, die ich gerne auch mir angucken kann, ganz selten mal, muss dann aber dann doch so eine Handlung sein, die weitergeht, die so ein bisschen rum, also The Shield hat zum Beispiel am Anfang, ist die auch sehr episodisch. Da gibt es immer mal einen Fall, der dann pro Folge abgehandelt wird. Aber da wird immer trotzdem viel gemacht für die Hauptstory und irgendwann verabschieden sie sich immer mehr von diesem Episodischen. Und ich bin da eben kein Fan von.
Zwei Sachen noch. Gut, dass man da so direkt so ein Feedback bekommt. Mein Vergleich mit CSI hinkt insoweit oder stimmt insoweit, dass es halt da viel, so keine Ahnung, Laboranalysen gibt. Was es da in dieser Serie aber fast gar nicht gibt, sind irgendwelche Beschuldigungssachen. Also es geht da nie um irgendwelche wirklichen echten Mordfälle oder manchmal geht es halt auch um Mordfälle, aber der gesamte juristische Aspekt ist da, den gibt es da nicht. Also da müssen keine Beweise so wirklich gefunden werden, wie sie halt bei CSI.
Ist ja noch langweiliger dann.
Nee, aber dafür, und das kam halt leider nicht ganz so rüber in meiner Erklärung, gibt es halt viel mehr Diskussionen darüber, was macht irgendwie den Mensch aus, sind es nur irgendwie seine Gene, wie weit darf irgendwie Forschung gehen und all sowas. Das ist irgendwie sehr gut gemacht. Also mir gefällt das sehr gut.
Klingt ja sehr spannend.
Ja, ich weiß, aber na gut. Kommen wir mal zu einem Film, den ich letztens noch gesehen habe. Und zwar kommt es daher, dass ich ja, weiß ich nicht, ob man das im Podcast schon so ein bisschen rausgehört hat, dass ich mir gerne Sachen von Luc Besson angucke. Ob das nun halt eher aktuellere Sachen sind, wie From Paris with Love, wo ja irgendwie Lubesson seine Finger drin hatte. Oder auch hier aus der letzten Folge die fabelhaften Abenteuer der Adele Blanc-Sac, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, gibt es hier noch einen etwas älteren Film. Der heißt Kiss of the Dragon. Der hat bei mir gerade zwei tolle Rollen erfüllt, weil nachdem ich ja gehört habe, dass Jet Li in The Expendables mitspielt und ich schon echt lange nichts mehr von Jet Li gesehen hatte, habe ich mir gedacht, boah, ein Jet Li-Film wäre jetzt sicherlich nicht verkehrt. Und in dem Film spielt halt Jet Li die Hauptrolle. Und ja, er ist halt ein chinesischer Polizist, der halt von seinem Boss, also die Story klingt ziemlich 0815, dazu verdonnert worden ist, nach Paris zu fahren, um halt dort einen Drogenhändler festzunehmen oder halt auch einen Drogenring zu sprengen. Im Prinzip kann man sich schon vorstellen, worum es in dem Film geht. Er lernt dann halt noch eine Prostituierte kennen und die hat halt auch einen Antrieb, den Drogenhändler umzubringen oder dieses Drogenkartell zu sprengen. Dann gibt es noch korrupte Polizisten, die auch plötzlich gegen die sind und so weiter und so fort. Es gibt viel Kämpfe, ein wenig Schießerei und spannende Unterhaltung. So oder so ein guter Lubesson-Film, in dem Paris halt auch mal wieder mehr oder weniger mit eine Rolle spielt und macht Spaß zu gucken, ist mit 90 Minuten schön kurz und gibt es ganz, ganz günstig bei Amazon. Hast du den schon gesehen?
Nein.
Okay, interessant an dem Film ist halt noch, dass, weiß ich nicht, ich würde schon fast schon sagen, lächerlich ist, dass der Titel des Films, halt Kiss of the Dragon, kommt von einer, ich will sagen, Akupunkturkampftechnik, wo bestimmte Nadeln ins Genick oder in den Hals des Gegners gestopft werden, die dazu führen, dass nur noch Blut in den Kopf gepumpt wird, aber kein Blut mehr abläuft, was dann dazu führt, dass die Person dann nach kurzer Zeit stirbt. Klingt ein bisschen lächerlich, aber muss man sich halt mit anfreunden. Interessant ist, oder wo ich ein wenig lachen musste, als ich mich ein wenig in diesen Film noch eingelesen hatte vor der Aufnahme, ist, dass ein Kritiker der Los Angeles Times gesagt hat, dass die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, also Jet Li und dieser Fonda, vergleichbar wäre mit der Chemie zwischen Ariel Sharon und Jassir Arafat. Was ich für einen Vergleich irgendwie sehr lustig fand. Aber so oder so, für kleines Geld, wenn ich mich vorhin nicht falsch geguckt habe, 3,95 Euro ist das definitiv, also billiger kann man es fast nicht mehr ausleihen. Und der letzte Film, den ich mir nochmal angeguckt habe, aber den möchte ich nur besprechen, wenn du ihn auch gesehen hast, ist The Big Lebowski.
Den habe ich auch gesehen. Ich gehöre aber nicht zu diesem erlauchten Kreis dieser Hardcore-Fans dieses Films.
Tatsächlich nicht? Ja gut, okay, dann werde ich ihn mal dann nochmal vorstellen, wenn irgendwer dabei ist, der den Charme des Films mit mir teilen kann.
Okay. Dann möchte ich kurz eine kleine Zwischengeschichte erzählen. Kennst du die Geschichte von den drei Zwergen und dem Guinness Book of Records Büro?
Ich glaube, das wird jetzt gemein, aber nein, die Geschichte kenne ich nicht.
Die kennst du nicht?
Nein.
Okay. Es sind gehen drei Zwerge zum Guinness Book of Records Büro. Übrigens, ich markiere gerade den Tiefpunkt der Zelluloid Podcast Geschichte mit dem Erzählen eines Witzes. Aber es tut uns leid, wir müssen wir besser als nichts, ne? Also
ja.
Hier nicht rumheulen. Drei Zwerge gehen zum Büro des Guinness Book of Record, also dieses Rekordbuches, und wollen sich jeder einen Rekord eintragen lassen. Der erste Zwerg, der möchte den Rekord für die kürzesten Arme. Er geht
Für die kürzesten was?
Arme.
Arme, okay, ja.
Er geht rein, die anderen beiden warten draußen, er kommt 10 Minuten später wieder, schmeißt die Arme in die Luft, hüpft rum, jawohl, ich hab den Rekord, ich hab's geschafft, High Five, sie fallen sich in die Arme, alle glücklich, juhu. Der erste hat seinen Rekord. Der zweite möchte den Rekord für die kürzesten Beine. Geht rein, 10 Minuten später kommt er raus, hüpft rum, yippie, ich hab den Rekord, yeah, ich bin der King. Der Dritte möchte den Rekord für den kürzesten Pimmel. Er geht rein, kommt 10 Minuten später mit hängenden Schultern raus, total enttäuscht und sagt, wer zum Teufel ist Carsten Pohl?
Ich wusste es, ich wusste es.
Okay, es tut mir leid.
Es ist okay.
Jetzt ist es raus, meinst du?
Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt weinen soll oder lachen soll. Ich hatte schon eine Befürchtung, aber okay.
Dass ich einen schlechten Witz erzähle oder dass jetzt Gott und die Welt über deine...
Nein, dass du tatsächlich auf dem in der Ausgabe 19 Guinness Book World of Records 1993 du tatsächlich meinen Eintrag gefunden hattest. Genau. Macht mich jetzt. Ich hatte gehofft, alle Ausgaben bei eBay gekauft und verbrannt zu haben, aber tja.
Nein, ich habe noch eine gefunden. So, nun kommen wir zum Höhepunkt und endlich. Und auch deswegen habe ich den Podcast heute machen wollen und nicht wieder um eine Woche verschoben, weil sonst wird es irgendwann unaktuell. Und zwar kommen wir zum Review der Besprechung, sage ich mal besser, von dem Christopher Nolan-Film, dem neuen mit Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Alan Page, Tom Berenger, Michael Caine und Cillian Murphy, Inception.
Okay.
Ich ganz kurz umreißen, worum es in Inception geht, ohne irgendwie zu spoilern oder zu sehr ins Detail zu gehen. Inception erzählt die Geschichte von Leonardo DiCaprio und seinem Team. Und zwar gibt es in dem Film eine Technik, wie man in Träume anderer Menschen eindringen kann. Und diese Technik wird vor allem für Industriespionage benutzt, weil man eben in seinen Träumen das Unterbewusstsein offen hat und man dann an gewisse Ideen und Ähnliches kommen kann und diese klauen kann. Nun bekommen sie aber irgendwann den Auftrag, nicht eine Idee zu klauen, sondern eine Idee einzupflanzen in das Unterbewusstsein von jemandem, um dadurch für wiederum jemand anderen einen wirtschaftlichen Vorteil hervorzurufen. Erstmal ganz ohne Tiefenkritik, hat dir der Film gefallen, ja oder nein?
Super, absolut super. Ich war gefangen von der ersten Minute und trotz blöder Pausenunterbrechung super.
Okay, also eine 10 von 10, oder?
Natürlich.
Okay, also ich muss sagen, ich fand den Film gut, ich fand einen guten Film, aber ich fand ihn lange, lange, lange nicht so gut, wie er gemacht wird.
Oha.
Oha, oha. Also ich fand einen guten Film und ich möchte jeder, der jetzt gerade in diesem Kinosommer, der vor allem von Remakes oder laschen Filmen lebt, möchte ich sagen, geht in Inception, guckt ihn euch im Kino an. Also nicht, dass man mich falsch versteht, ich finde es keinen schlechten Film. Er würde jetzt auch nicht eine 5 von 10, wenn ich denn so Filme bewerten würde, bekommen. Aber ich finde, ich habe doch einige Punkte, die mich stören. Und einige, die ich auch glaube, um Victor hier ein bisschen vertreten zu können, obwohl er das sicher besser könnte, die auch ähnlich Victor hat und die ich auch hatte. Aber ich finde im Großen und Ganzen einen guten Film. Aber umso länger man drüber nachdenkt, umso mehr Sachen gibt es, die mich entweder weniger beeindrucken oder die mich stören.
Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und wehe, da kommt jetzt irgendwie sowas wie... woher konnte der denn wissen, dass...
Nein, nein, nein. Okay. Also ich fange mal an und es ist immer noch spoilerfrei. Der Film, finde ich, verliert sich sehr viel, was auch nötig ist, meinetwegen für die Handlung, im Erklären. Es wird extrem viel erklärt, warum man jetzt wie dieses oder jenes machen wird. Also eigentlich ist fast die erste Hälfte des Films eine Erklärung, immer wieder durch andere Leute oder dadurch, dass man einen Testlauf macht oder ähnliches, um zu erklären, was denn jetzt möglich ist, was die Regeln des Spiels sind sozusagen. Und das nicht mal schlecht gemacht. Also es ist nicht so, dass da vorne ein Lehrer steht und eine halbe Stunde zutextet, aber es verliert sich ein bisschen in diesen Erklärungen, finde ich. Das zweite Problem, was ich habe, ist, dass trotz dieser vielen Erklärungen ich dann doch ein bisschen beinahe enttäuscht war, wie wenig die Möglichkeiten des Traums ausgeschöpft wurden. Oder warum ein Traum realistisch sein muss überhaupt. Oder so realistisch, wie er dann teilweise dann doch eben war. Und zwar fängt der Film damit an, was man ja auch in der Werbung sieht, dass eine ganze Stadt verbogen wird und ähnliches, was total atemberaubend ist und auch von den Effekten gut gemacht ist. Und ich vermisse diese Stärke ein bisschen in der zweiten Hälfte des Films. Was ich noch vermisst habe, ist, es gibt auch noch ziemlich am Anfang des Films eine Schießerei, wo dann geschossen wird, wo dann ein Protagonist zum anderen sagt, hier, Mann, wir sind in einem Traum oder irgend sowas in die Richtung, da kannst du auch eine größere Knarre benutzen, wo er die dann mit einer Explosion wegfeuert. Und dann frage ich mich, wo sind da die Grenzen oder warum wurde von so etwas nicht mehr Gebrauch gemacht? Ich finde, um mal ein Beispiel zu nennen, was eigentlich was ganz anderes ist, aber dann doch viele Gemeinsamkeiten hat, wird diese Freiheit, die man hat in Matrix, viel besser ausgekostet und ausgenutzt und auch visuell schöner umgesetzt, finde ich. Und finde ich auch, dass dafür, wie groß die Versprechungen waren, dass eben der Film auch optisch im Ende eben dem, was er am Anfang einem den Mund wässrig macht, nicht nachkommt. Und ich eigentlich schon von Szenario zu Szenario gelangweilter war.
Oh.
Und was ich auch, also nee, da habe ich kein Problem mit, aber was auf jeden Fall ein Punkt ist, der sicher vielleicht einige stören könnte, ist diese Ambiguität. Gibt es den Ausdruck im Deutschen?
Ambiguous?
Ja, also ich weiß nicht, ob es, also das, der Film ist absichtlich so gemacht, dass man ihn, wenn man ihn geguckt hat, kann man sich mit Freunden in ein Café setzen und 3 Stunden drüber diskutieren, was denn jetzt genau die wirkliche Geschichte ist. Also es wurde mit Absicht so gemacht, dass jeder seine eigene Interpretation haben kann. Ich versuche es eben noch spoilerfrei zu halten. Ich will mal sagen, trotz all dieser Punkte würde ich trotzdem sagen, geht ins Kino. Wenn man ins Kino gehen sollte diesen Sommer, dann guckt euch diesen Film an. Und es ist auch ein guter Film, aber trotzdem verstehe ich nicht ganz diesen Riesenhype. Und ich würde sagen, ab jetzt kommen wir einfach mal in Spoiler-Territory. Wer den Film noch nicht gesehen hat oder ihn sich eventuell angucken möchte, möge doch bitte jetzt Stopp drücken und kann sich dieses Gewäsch von uns dann anhören, wenn er den Film gesehen hat, weil er sich sonst eventuell den Spaß verdirbt.
Okay. Also ich, ja.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, leg los, du hast ja vielleicht das ein oder andere jetzt.
Das Erste, was ich mal gemacht habe, ich habe mal alles aufgeschrieben, was du gesagt hast, oder mir zumindest so in Stichworten.
Oh, was so? Sind wir hier bei so einer, ich komme mir vor wie bei so einem Wahl-Duell.
Ja, aber was willst du machen, wenn du halt...
Nee, ist ja völlig okay, nein, ich finde es ja gut.
Alles klar, also das Erste, den ersten Kritikpunkt, den du hattest, ist Erklärung. Also, dass am Anfang irgendwie die ersten 30 bis 45 Minuten sehr viel Zeit damit verbracht wird, irgendwie die Regeln zu erklären. Das gebe ich dir recht, das passiert wirklich in dem Film. Ehrlich gesagt muss ich aber gestehen, das finde ich nicht wirklich schlimm. Also, ich weiß nicht, wo ganz dabei der Kritikpunkt ist.
Ich habe auch nicht gesagt, dass es jetzt per se ein Kritikpunkt ist, aber ja, ich weiß auch nicht. Also, es wird extrem viel erklärt. Es ist auch spannend. Ich sage auch, es ist auch nicht schlecht gemacht. Also man könnte das wesentlich langweiliger arrangen. Die Frage ist aber, wäre es so komplett nötig gewesen, so viel zu erklären und so viele Regeln aufzustellen? Und
ja, das hängt ja immer ganz davon von den Zuschauern ab. Wenn man halt so ein bisschen Sci-Fi-affin ist und oder auch Fantasy-affin ist, der kann sich dann, weiß ich nicht, die Regeln dann schon, der versteht die sofort, sage ich mal so. Aber wenn man halt ja sowas sonst nie guckt, dann braucht man vielleicht schon 2-3 Erklärungen, was dann irgendwie ein Totem ist und wie halt genau dieses Traum-Setup ist mit dem Träumer und der Person, die dann halt träumt und naja, und so weiter. Und das, finde ich, ist schon ganz wichtig. Oder was halt passiert, wenn man im Traum stirbt und so weiter und so fort.
Die Regel, die sie aber nicht aufgestellt haben, ist, dass diese Settings, in denen das spielt, alle so strunzlangweilig sein müssen.
Ah, okay. Das würde ich ja so ein bisschen in diesen Punkt, den du dann danach genannt hast, die wenigen Möglichkeiten innerhalb eines Traums.
Genau.
Oder halt die fehlende Optik, weil, okay, vieles findet sich dann plötzlich in eher langweiligen Hotels oder vieles findet dann plötzlich in eher langweiligen Hotels statt und so weiter und so fort. Und ja, da gebe ich dir recht. Aber meine Erklärung dahinter, und ich will da niemanden schützen, ist halt, dass dieser Traum ja irgendwie immer noch zu einem gewissen Punkt in das passen muss, was man von dem Träumer ja haben will. Wenn man jetzt natürlich in einer völligen Fantasiewelt abdriften würde, dann würde es doch plötzlich nicht passen, wenn irgendwelche Industriethemen angebracht erzählt werden würden. Sagen wir, ich würde...
Aber braucht man dafür eine Schneewelt? Also passt es da rein?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Da hätte dann vielleicht die Erklärung gefehlt, warum halt man ausgerechnet sich so eine Schneewelt ausgedacht hat und was das Opfer, nenne ich es jetzt mal, oder die Person, worum es sich halt dreht, um die es sich halt dreht, die halt die Inception eingebracht werden soll, welche Verbindung sie mit dieser Schneewelt hat. Aber das wäre dann vermutlich jetzt wieder eine Erklärung mehr gewesen, aber, klar, ich gebe dir recht, ich finde das halt auch ein bisschen schade, da hätte man ruhig mehr machen können, also da wäre definitiv mehr drin.
Vor allem, ich finde, es wird von Traumwelt zu Traumwelt langweiliger. Die erste Traumwelt war die, wo dann auf einmal aus Verteidigungsgründen oder ich weiß es nicht, so mitten auf der Straße so ein Zug entlang gefahren ist.
Ja, was im Englischen ja irgendwie ein schöner Begriff ist, ne? The Train of Thought. Irgendwie diesen Gedankengang, den man hat, aber egal.
Und dann geht's ins Hotel, was dann zumindest im späteren Verlauf, wenn das Auto in der Luft ist, schwerelos dargestellt wird, wo dann wieder, was ich aber gar nicht machen will, die Regelnerds kommen würden. Also wenn es in dem Hotel schwerelos ist und da ist man und träumt, müsste man ja eigentlich im Schneelevel auch schwerelos sein. Aber das finde ich auch zu nerdig und muss auch nicht sein. Aber den Schneelevel, also ich hatte mit diesem, also erstmal, ich fand, wie gesagt, es klingt jetzt alles sehr negativ, ich ziehe mir aber mit Absicht den Schuh des Kontramannes an, weil es dann diskutiert sich's auch schöner oder redet sich schöner. Aber ich fand auch, ganz ehrlich gesagt, dadurch, dass diese Ebenen, was ich aber auch eine coole Idee fand, dadurch, dass man eben sehr schnell träumt und das Ganze aber als langsamer empfindet und so weiter, dass das dieses letzte Drittel, das hat sich für mich ein bisschen gezogen wie ein Kaugummi. Ist jetzt nicht so, dass ich da mich völlig gelangweilt auf dem Stuhl hippelig gesessen bin und gedacht habe, Mensch, aber es hatte teilweise so einen Anflug davon, dass ich dachte, ja, jetzt, wann ist der Scheiß Van jetzt endlich mal im Wasser und ich will jetzt, dass diese Szene endlich zu Ende ist. Ja. Und ich fand es auch cool, wie das alles erklärt wurde. Und ich fand auch sehr überzeugend übrigens den Joseph Gordon-Levitt, den man aus 500 Days of Summer kennt. Der hatte irgendwie eine sympathische Rolle, auch diese Szene, wo er sagt, küss mich. Und dann, jetzt sind sie aber gar nicht abgelenkt. Nee, war auch von Anfang an klar, oder was er da gesagt hat. fand ich irgendwie sehr lässig. Aber und auch schauspielerisch ist Leonardo DiCaprio wieder super. Aber ich fand zumindest diesen oberflächlichen Plot mit dieser Pflanzung bei diesem Industriellen und alles, fand ich also nicht so wahnsinnig spannend. Also nicht so so faszinierend. Was natürlich dann faszinierend ist, eher, oder was natürlich auch die Hauptgeschichte ist, ist diese Geschichte mit Leonardos Frau.
Genau.
Und es gibt ja, wir sind ja noch gar nicht so weit, dass jeder seine Theorie preisgeben darf.
Ja, okay.
Da bin ich nämlich auch gespannt. Oder machen wir doch einfach mal. Was denkst du denn zu dem Film? Also gerade auf die letzte Szene, den letzten Shot. Ist es ein Traum oder ist es Wirklichkeit?
Ja, in meiner Meinung war alles ein Traum. Also, weil all die Anzeichen sprechen dafür. Und das wird sogar ja während des Films erklärt. Irgendwie, man weiß nie genau, warum man jetzt plötzlich in einem anderen sich woanders befindet. In diesem Film fährt niemand irgendwie irgendwo hin, sondern die sind plötzlich da. Auch wenn es da eine Szene im Van gibt, aber die ist dann tatsächlich nur quasi auch wirklich benutzt. Sonst ist man immer direkt am Schauplatz.
Und aber am Ende, also jetzt, ich will gar nicht jetzt deine Theorie nichtig machen oder irgendwas, aber am Ende sieht man doch, dass er auscheckt und nach Hause fährt und da seinen Vater sieht. Also man könnte doch zumindest sagen, dass dieses letzte Stückchen echte Welt ist.
Könnte man sagen, aber dann stell dir doch mal vor, auch wenn Mr. Saito, also hier dieser Geschäftsmann irgendwie solche Connections hat, schafft er es tatsächlich in dem Flugzeug, während er gerade auf dem Weg in die USA ist, kurz einen Anruf zu machen und Leonardo von irgendwelchen Mordvorwürfen freizusprechen. Das weiß ich nicht, ist für mich doch dann doch sehr stark eher im Bereich des Traums als im Bereich der Realität.
Ja, nee, natürlich. Also ich bin, es gibt ja nicht die richtige Lösung. Das ist ja mit Absicht so gemacht. Aber ich meine, es wird gehen wir jetzt mal spaßeshalber davon aus, dann hat er von Anfang an gesagt, ich habe die Leute, dann hätte er sie schon vorwarnen können, so nach dem Motto, hier ist der Zöllner und der ist wieder mit dem und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, dann weiß er muss den Zöllner anrufen und seine Vorgesetzten oder dann wird das aus dem Computer gelöscht. Also das, sowas geht ja heute auch, weißt du, dass dieser Haftbefehl dann gelöscht wird. Also man kann sich's, und das ist eben eigentlich das Einzige, was man in dem Film, wenn man auf sowas steht, zugute halten kann, ist, dass wirklich so gemacht ist, dass jede Theorie, es gibt die Theorie, dass der gesamte Film von Anfang bis Ende ein Traum ist, wofür wiederum sprechen würde, dass als er irgendwo am Arsch der Welt verfolgt wird, auf einmal dieser Japaner so an der richtigen Kreuzung die Autotür aufmacht und sagt, ey, ich habe einen Job für dich.
Genau, oder dass halt er sich dann plötzlich durch Wände durchdrücken muss, die irgendwie ungewöhnlich eng scheinen. Also warum, da würde man doch niemanden, wer würde Häuser so nah zueinander bauen, aber.
Dann kommst du mal nach Utrecht und ich gehe durch die eine oder andere Gasse mit dir. Nein, da kommt man schon durch. Obwohl bei dir? Nein, Scherz.
Ja, da musst du ein bisschen einfetten rechts und links, was ja quasi automatisch passiert, wenn ich irgendwas.
Genau. Nein, also ich glaube, man kann es alles sehen. Man hätte natürlich gerne, weil man so Happy Ends gewöhnt ist und man spricht ja wiederum auch dafür, dass der Kreisel am Ende ins Straucheln kommt auf einmal. Also dieses Perpetuum mobile mäßige eben nicht hat, sondern am Ende anfängt zu eiern, aber dann wird ja gerade im richtigen Moment weggedrückt. Was wiederum dafür spricht, dass es ein Traum ist, ist, dass die Kiddies genauso angezogen sind wie in seinen Vorstellungen immer. Was wiederum dagegen spricht, dass es ein Traum ist, ist, dass er sie endlich angucken kann und sie sich ihn angucken, was dafür spricht, dass es ein Traum ist, ist das vielleicht, also so, ich rotz mal so die Theorien so durch den Raum, ist, dass seine Frau eventuell recht gehabt hat. Nämlich, dass er mit seiner Frau immer noch in dieser Welt, in einer Traumwelt war und sie das durch irgendwas erkannt hat und sie sich wirklich befreit hat daraus, indem sie eben vom Haus gesprungen ist, er das aber nie geschafft hat, weil er eben Angst hatte, seine Kinder zu verlieren und nicht gerafft hat, dass er in einem Traum ist. Es gibt ja sogar irgendwelche biblischen Vergleiche, weil er heißt ja Kopp und es könnte Jacob sein, der hat in der Bibel seine entsprechende Geschichte und sie heißt Mel, was auf Französisch böse heißt oder schlecht. Es gibt ja alle möglichen interessanten Theorien. Es gibt auch, was ich recht deutlich finde oder was man noch am ehesten unterstützen kann, dass dieser ganze Film von Christopher Nolan eine Hommage ans Filmemachen ist. Also dass praktisch Filme wie Träume sind, eine Traumwelt, die ein Architekt schafft und wenn er es gut macht, sind wir da völlig drin und eventuell nehmen wir da sogar eine Idee mit weg oder sie kann einen auch brainwashen in der Hinsicht, dass man danach eine Überzeugung hatte, die man vorher noch nicht hatte. Man kann da ja recht interessante Theorien verbreiten. Ich dachte am Ende, ich habe so gehofft, dass dieser scheiß Kreisel umfällt, weil ich es dem armen Leo so gegönnt habe, weil ich fand ja schon in Shutter Island wurde ihm so übel mitgespielt, dass ich dachte, ach Mensch, seid doch mal lieb zu ihm. Aber
eine super nerdige Frage, die ich halt häufig besonders im Internet dazu gelesen habe, wieso war die Lösung, wenn er auch seine Kinder unbedingt sehen will, nicht einfach, dass er seinem Vater oder ich weiß gar nicht, nach Schwiegervater sagt, er soll einfach mal die Kinder einpacken und die nach Frankreich bringen, wo er definitiv keine Probleme hatte, hinzukommen.
Die Frage ist, ob dann, ja, das sind alles, ja, ist eine berechtigte Frage. Man könnte natürlich auch sagen, dass der Stiefvater die Kinder nicht einfach mitnehmen darf oder ähnliches. Aber es spricht, umso länger man darüber nachdenkt, wird man wahrscheinlich eher Anhänger der Theorie, dass alles ein Traum war.
Was ich nur sagen will, ist, jetzt kam, fand ich, während unseres Gespräches irgendwie nur auf, irgendwie sehr viele negative Sachen auf. Ich würde gerne mal ein paar positive Sachen beschreiben. Denn das Erste, was ich halt sehr, sehr, sehr schön fand an dem Film, ist, dass es definitiv ein Film ist, wo, wenn du dich mit Leuten darüber unterhältst, ja, was ist Inception? Ja, keine Ahnung. Ich sage dir jetzt, ich gehe morgen in Salt. Dann fragst du mich, was ist Salt? Und ich brauche irgendwie zwei Sätze, um es dir zu erklären. Ja, Angelina Jolie ist Agentin, komische Verschwörung, dann weißt du sofort, worum es geht. Und Transformers, keine Ahnung, Roboter bekämpfen sich gegenseitig, ah ja, alles klar, viel explodiert. Aber bei Inception geht das nicht. Wenn du jetzt von Inception nichts wüsstest und ich würde dir sagen, ja, da kann man in Träumen wandern und da werden Ideen eingepflanzt und es gibt Architekten, die halt irgendwie diese Träume aufbauen und so weiter und so fort. Das geht halt in drei Wörtern nicht zu erklären und deshalb, alleine schon deshalb, finde ich es sehr gut.
Stimme dir völlig überein, dass es nicht, also es ist kein von der Stange Film. Allerdings habe ich sehr oft den Satz gehört, so ein bisschen wie Matrix, nur mit Träumen. Ohne dir jetzt die Show vermasseln zu wollen. Aber man kann den durchaus auch ein bisschen beschreiben. Also so ein typisch, man könnte ihn auch als Mindfuck mit Träumen im Stile von Matrix umschreiben. Ich finde auch gar nicht, dass der Film so viel Negatives hat. Ich finde die Schauspieler sehr cool. Ich finde die Idee mit diesen Träumen und vor allem auch mit diesen Träumen in den Träumen. Wobei die Frage ist, wofür braucht man in den Träumen überhaupt noch so ein Gerät? Oder muss das dann funktionieren oder so? Aber das ist dann, wird dann wieder, finde ich, zu nerdig. Und ich finde ja auch, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Also es gibt ja dann doch viele Regeln, die man erklärt bekommt. Und auch wenn der Film damit viel Zeit verbringt, dies zu erklären, finde ich dieses ganze Regelwerk und alles doch sehr interessant. Obwohl ich mich frage, ob Nolan nicht... Also wenn sowieso von Anfang an drei Träume geplant waren, dann hätte man den ersten Traum doch in einem Kaugummi-Universum stattfinden lassen können und den zweiten Traum in einer Molekularschwebewelt oder was weiß ich. Also ich finde, es hat sowas wie ich finde bei ich denke dann immer wieder an Matrix und ich denke dann auch an diese Szene, wo sich Paris faltet und denkt, Mensch, ihr habt so stark angefangen. Warum kommt nicht eine so eine abgefahrene Geschichte? Warum wurde der Zug, der durch die Stadt fährt, warum wurde der nicht mal eben gen Himmel geleitet von der Architektin oder einem von denen? Ja. Inwieweit kann man überhaupt in so einem Traum erschossen werden und dann, also wie diese Asiate, und dann auch wirklich in Lebensgefahr sein irgendwie, wegen was weiß ich was für eine Regel, die dann mal kurz eingeworfen wurde, wo ich dann auch dachte, das ist wie wenn man als Kind irgendwie gespielt hat und da gab es immer einen, der, wenn er am Verlieren war, dann irgendeine neue Regel schnell erfunden hat.
Ich bin unverwundbar.
Genau. Nee, aber das gilt hier nicht, weil heute ist Mittwoch, da gilt die Regel nicht.
Ja, genau.
Und solche Geschichten. Und so ähnlich war das, als dann gesagt, ja, aber es ist doch nur in einem Traum. Da hat irgendeiner gesagt, ja, aber, hast du nicht gesehen, weiß nicht mehr, was er gesagt hat und deswegen ist er doch in Lebensgefahr. Warum haben dann in dem Traum die nicht automatisch kugelsichere Superwesten an, wo Kugeln dran abprallen und solche Geschichten, wo in Matrix... Da wird überhaupt nicht erklärt, oh, man kann sich im Traum, kann sich die Matrix vervielfältigen. Da kommt dann halt dieser eine Typ einfach in hundertfacher Ausführung an. Und da kann der Keanu Reeves mal eben fliegen, Kugeln ausweichen und allem. Und von diesem Ganzen macht der Film nicht Gebrauch. Und ich finde, wenn man sich diese ersten Szenen anguckt mit diesem Paris, was gefaltet wird und, dann macht der Film in diesem letzten zweiten Hälfte eigentlich, es geht ja ewig, diese Drei-Traum-Sequenz, machte da, finde ich, recht wenig Gebrauch von. Bis auf darauf, dass dann der eine Traum den anderen beeinflusst, wo aber nicht mehr viel passiert und der da in dem Hotel rumschwebt, was ich übrigens die geilste Szene finde, wie er da alles arranged und die Jungs da zusammenbindet und was weiß ich was, ist es trotzdem, kommt sonst nichts. Man hat keine Art Macht. Also es ist ja sogar so, dass dann diejenigen, die man verarschen will, sage ich jetzt mal, also dieser Typ, dass der liegt ja schon und schläft. Warum kann dann dieser Gordon Levitt nicht irgendwelche, was weiß ich was, Superkräfte benutzen oder was weiß ich was machen, um seinen Arsch zu retten? Oder warum kann er nicht das gesamte Haus, das gesamte Hotel aus dem Verankerung reißen und so lange drehen, bis eine Zentrifugalkraft entsteht und irgendwie diese Schwerelosigkeit aufgehoben wird? Oder keine Ahnung. Es wird, finde ich, teilweise dieses Potenzial, was der Film am Anfang aufbaut, wird nicht extremst ausgenutzt. Wie gesagt, nochmal, guter Film, alles, aber ich finde, wenn man länger drüber nachdenkt, hätte man vielleicht auch am Anfang diese ganze Paris-Szene nicht gebracht, wäre das was anderes gewesen. Das nächste ist, dass irgendwie das Unterbewusstsein, rede ich zu viel am Stück? Wahrscheinlich schon.
Ich muss hier schon wieder aufschreiben, damit ich gleich die ganzen Punkte nennen kann, aber
erzähl. Okay. Dann dieses, was ich immer mag in Filmen, ist dieses das ist so ein Kollektiv der anderen Menschen, die wie eins sind. Also man kennt es aus diesen Invasionsfilmen, wo dann irgendwelche Aliens sich in die Köpfe der anderen Menschen einpflanzen. Faculty. Und sobald man auf der Straße...
Körperfresser, Faculty.
Genau. Und wo die sich dann alle angucken und dich dann angucken und so weiter. Und dieses Element gab es da ja auch kurz drin. Und auch das Element wurde überhaupt nicht ausgeschöpft. Das kann nämlich ein extrem cooles Bedrohungspotenzial haben, dass man dieses Gefühl entwickelt, dieses Panik-Scheiße, alle gucken mich an. Aber das ist immer sehr, wird immer sehr easy abgewehrt und wirkt nie so, dass man denkt, Scheiße, jetzt kommen hier die Massen auf mich zu oder ich bin jetzt in Problemen. Also es ist alles, ich find aber auch andererseits, wie gesagt, das sehr interessant. Ich finde dieses mit der Frau, diese etlichen verschiedenen Theorien mit verschiedenen Verzweigungen, die man sich zurechtlegen kann, finde ich eben toll und ich stimme dir grundsätzlich damit völlig überein, dass der Film eben was anderes ist und eben, ich finde ihn way besser, also Lichtjahre besser als The Dark Knight, den ich eigentlich nur durch die Heath Ledger-Geschichte gut finde und sonst jetzt nicht irgendwie einen Film finde, wo ich sage, das ist ja das Beste, was es seit 20 Jahren im Kino gab, und es gibt durchaus Leute, die das sagen.
Oh.
Und der Dark Knight hat ja einen extremen Hype gehabt und ich fand ihn eigentlich ganz okay, aber ich fand einen guten Superheldenfilm, weil ich die oft sehr mager finde, aber ich fand ihn lange nicht so gut wie jetzt Inception. Also allen, die schon jetzt die Hass-Mails schreiben an mich, weil ich ihren Jahres-Highlights-Film so niedermache. Aber trotzdem bleibe ich bei meinem Punkt, Potenzial verschenkt oder zu viele Regeln gemacht oder wie auch immer. Und jetzt darfst du deine Liste abarbeiten.
Okay, alles klar. Das Erste, was ich mir zumindest aufgeschrieben hatte, ist, dass du gesagt hast, dass dir die Schauspieler sehr gut gefallen haben. Da gebe ich dir auch voll und ganz recht. Arthur, also Gordon Levitt, erfüllt seine Sidekick-Rolle voll. Wen ich aber auch total super fand, war Ellen Page. Und zwar, ich weiß nicht, ob das die Rolle ist oder die Schauspielerin, also, aber sie hatte in dem Film einen unglaublich wachen, bescheuert, wenn man dabei Inception drüber spricht, aber sie hat sofort die Sachen begriffen und war irgendwie sehr, sie hatte halt nicht dieses typische, oh, erklär's mir und oh ja, ich weiß nicht genau, was ich tun muss und weiß ich nicht, komische Rolle, sondern sie wusste sofort, worum es ging und hat es relativ schnell begriffen und konnte auch halt schnell um Sachen, die sie sich vorgestellt hat, umsetzen. Das kam halt in dem Film unglaublich gut rüber. Und deshalb machte es irgendwie Spaß, halt sie agieren zu sehen. Generell die Schauspieler, aber auch noch eher...
Hast du ganz kurze, Entschuldigung, dass ich mir nicht auch so höflich eine Liste mache. Hast du den Juno gesehen?
Nein, ich leider noch nicht gesehen.
Weil du gerade fragtest, ob das an ihr liegt oder weil da spielt sie doch eine recht andere Rolle und da merkt man doch, dass sie eben eine gute Schauspielerin ist, weil sie in Inception doch ein ganz anderes Auftreten hat.
Okay, dann das nächste ist halt auch so eher kleinere Rollen, wie halt hier Ken Watanabe, halt der Mr. Saito. Der kommt halt auch als, asiatischer, superreicher Geschäftsmann, mit dem die Welt offen steht an Möglichkeiten, sehr gut rüber. Halt, ob das halt die Sachen sind, wie er eine Fluggesellschaft kauft, um halt irgendwie leicht Probleme zu lösen. Da weiß man halt nicht genau, ob das die Rolle ist oder ob er ganz einfach auch in echt so ein ultralästiger Typ ist, der solche Sätze einfach mal ganz trocken rüberbringt. Was man halt auch irgendwie sehr gut gesehen hat, weil du zum Beispiel diese Szene mit dem Kampf im Hotel erwähnt hattest, ist, dass da Arthur, also wieder Gordon Levitt, irgendwie gewöhnt war, so bescheuert das klingt, in Schwerelosigkeit zu kämpfen. Für ihn wirkte...
Ja, er hat den Job völlig lässig abgehandelt, so wie, so, das kam ein bisschen rüber, so wie der Hausmeister, der noch schnell... Ja,
genau, ach scheiße, jetzt ist die Schwerkraft schon wieder weg, so ein Ärger, aber na gut, ich krieg das hin. Und dann das nächste ist halt noch, die konnten halt nicht, glaube ich, keine Gummibärchenwelt nehmen oder eine Welt voller Teddybären. Kleine lustige Anspielung, die völlig wieder schief gegangen ist.
Der Böse ist dabei, ey.
Ja, weil sie halt ja diese Kicks aufbauen mussten. Sie hatten ja dieses Problem, dass diese Träume immer länger werden und man musste ja aus den Träumen rauskommen. Der längste Traum oder der tiefste Traum, der ging ja irgendwie, haben sie ja in dem Film erklärt, irgendwie 10 Jahre oder 10 Monate, ich weiß es nicht mehr. Und sie mussten ja daraus ja wieder rauskommen mit einem Kick, also dieses Gefühl von Fallen, sich fallen lassen. Und deshalb mussten die halt diese Kette von Kicks aneinander bauen, um nicht halt bis in alle Ewigkeit halt aus diesem anderen Traum nicht mehr rauszukommen. Da sie aber wussten, dass sie sich ja in einem Traum befinden, hätten sie sich auch genauso gut gegenseitig erschießen können, womit sie ja auch eigentlich aufgewacht wären, aber ich will da mal nicht zu spitzfindig werden. Dann die Sache mit dem Unterbewusstsein fand ich auch toll. Da hätte man viel mehr draus machen können. Aber jetzt möchte ich gerne zu meiner zentralen These, die ich gerade während der Besprechung zusammengebaut habe. Inception stößt an die Limitationen des Mediums Film. Wäre das eine Fernsehserie oder ein Anime oder, weiß ich nicht, eine Buchreihe, dann wäre da mehr möglich gewesen. Die bauen diese unglaublich große Welt auf. Unter anderem von Michael Caine hatten wir noch gar nicht gesprochen. Was ist der eigentlich für ein Professor? Wieso kennt er sich mit diesen Traumwelten so gut aus? Und was hat er für Studenten, dass der mal eben kurz Ellen Page da rausziehen kann und sagen kann, ja, hier, die ist übrigens eine ganz gute Architektin. Da wird so viel aufgebaut und irgendwann muss der Film halt fertig werden. Er muss halt in diese 2-Stunden-Schiene passen oder 2,5-Stunden-Schiene. Und wäre das was anderes oder würde ein anderes Medium benutzt werden oder dürften Filme plötzlich 8 Stunden lang sein, dann wäre da noch viel, viel, viel mehr drin gewesen.
Ja, aber... Ja, vielleicht ist es ja auch so, aber so kleine, wie gesagt, man hätte den Zug mal eben knoten können oder ähnliches, solche Geschichten, finde ich, hätte man machen können.
Ja, aber, ja.
Hast du noch ein paar letzte Worte zu Inception? Nein, das klang jetzt völlig falsch. Gib doch mal so ein Resümee, warum, ich meine, wer jetzt noch es nicht gesehen hat, Der ist ja völlig bescheuert, weil der hat sich ja jetzt so hardcore gespoilert. Obwohl ich immer noch finde, dass nach unserem Gespräch, wenn man ihn nicht gesehen haben sollte und gedacht hat, ich finde die Zelluloid-Jungs so cool, ich kann keine Sekunde ohne deren Stimme existieren und deswegen höre ich jetzt weiter, obwohl ich mir den Film vielleicht angucken will. Selbst die können ihn sich ja im Grunde noch angucken, weil die genaue Handlungsspannungskurve haben wir jetzt nicht erzählt.
Ja, was ich halt sagen will zu Inception, toller neuer Film, der halt, auch wenn es jetzt vielleicht wieder mit Matrix vergleichbar ist, aber trotzdem mal eine Welt aufbaut, die man so oft im Film nicht sieht. Auch gut finde ich, dass er trotz, ich sage mal, viel Spoilergefahr und Plot-Twist am Ende einen Wiederguckwert hat. Wenn man denn sowas mag wie, ach guck mal, da im Hintergrund, da steht plötzlich ein Auto auf dem Kopf. Das könnte sein, dass es sich hier in dieser Szene um einen Traum handelt. Und oh, guck mal, was der Charakter jetzt so eben kurz beiläufig erwähnt hat. Das könnte eine Anspielung auf folgende Thematik sein. Hat er halt einen großen Wiederguck, Wiederschaubarkeit, Wiederguck-Dinge. Man kann ihn sich häufig anschauen, will ich sagen. Und deshalb toller Sommerkinofilm, der definitiv das alles andere in den Schatten stellt, was sonst diesen Sommer rausgekommen ist.
Okay. Ja, dem kann ich sogar zustimmen, dass es bis jetzt diesen Sommer nichts Vergleichbares gab. Zumindest fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein. Und ich musste trotzdem nach dem Film an, Triangle denken. Weil im Grunde, Victor sagte damals, es ist schön, wenn man sich über Theorien und Philosophien in einem Film unterhalten muss, aber es ist doch sehr bescheuert, wenn man sich darüber rätseln muss, was der Film überhaupt bedeutet oder was da passiert. Ganz so schlimm ist es ja nicht in dem Film, ja. Aber es lässt doch sehr viel Potenzial. Und das finde ich aber auch irgendwo, wie gesagt, die Stärke des Films, dass man, also wenn man den mit einem befreundeten Pärchen guckt, als wenn man dann selber eine Freundin hat, dann kann man danach schön zu viert essen gehen und man hat auf jeden Fall, wenn die extrem langweilig sind, hat man trotzdem Gesprächsstoff für mindestens eine Stunde, weil man alle Theorien durchkauen kann und alle tragischen Geschichten und was weiß ich in dem Film behandeln kann im Gespräch.
Was welcher Kinosommerfilm, den ich leider noch gar nicht gesehen habe, ich weiß noch nicht genau, ob ich das nachholen kann.
Ich wollte dich gerade fragen, aber jetzt...
Ja, es ist Toy Story 3, ne? Also, ach so. War ja ein Riesenerfolg und so, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, ich habe so gute Sachen drüber gehört, Andererseits war für mich diese Toy Story Brand immer die langweiligste von allen Pixar Brands. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand die irgendwie, hab mich die nie so, also wie Incredibles oder ähnliche, fand ich Toy Story immer die langweiligste. Was mich jetzt total verwundert, ist, dass du Expendables noch nicht gesehen hast.
Ja, weil ich leider in Deutschland lebe und da Expendables noch nicht läuft.
Jetzt ernsthaft?
Ja.
Nicht seit dieser Woche auch?
Nein. Also, nein. Oder aus irgendwelchen total verrückten Gründen würde die UCI Kinowelt den Film nicht zeigen, was aber eher unwahrscheinlich ist. Aber Expendables läuft zumindest in Deutschland noch nicht.
Hätte ich dieses Wochenende nicht so viel vor, hätte ich gesagt, ein Grund mehr, mich endlich mal besuchen zu kommen.
Du bist der Freund der Spontaneinladung. Das muss ich mir direkt aufschreiben.
Okay. Nein, ich habe ja schon öfter mal erwähnt, komm doch mal so ein lustiges Wochenende rüber und dann machen wir einen Videopodcast.
Okay.
Damit wir endlich mal unser Sixpack zum Besten geben können.
Ich mache jetzt nicht den Witz mit dem Waschbärbauch, weil der ist schon alt und ich glaube, der ist sogar von, wie heißt der nochmal, den keiner leiden kann?
George Bush?
nee, auch Komiker, aber deutsch.
Oh Gott, dieser Idiot. Nee, jetzt glaube ich hier, nicht. Waschbärbauch ist uralt.
Ja, ach so, echt? Okay.
Du meinst von diesem, der immer über Frauen und Männer und so...
Ja, was macht der noch immer so? Kennst du?
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Ich hab Deutschland schon verlassen, bevor der berühmt wurde. Von daher kann ich da auch nicht so mithassen. Aber ich habe wirklich ein Sixpack. Also, aber nur, wenn ich mir die Schuhe zubinde. Und dann sind die Sixpacks auch alle übereinander.
Ja, ja, muss ich einen Moment drüber nachdenken. Ich hab's verstanden. Ja, oh ja, Cinnamon The Expendables. Ja, muss ich gucken.
Ja, also obwohl ich sehr gemischte Sachen drüber gehört habe. Hast du Salt denn schon gesehen?
Nee, leider noch nicht. Ich war ja diese Woche auf der Gamescom und bin dazu nicht viel anderem gekommen.
Okay, komm. Dann verabschiede ich mich hiermit. Es tut uns leid, dass der Victor seine Travestie-Show um die Welt macht und kurzfristig absagen musste und Khalil auch nicht konnte und wir euch nur zu zweit unterhalten konnten. Ich hoffe, wir haben euch trotzdem gut entertained und lieber schlecht, so richtig schlecht, 2 Stunden nur uns zwei als gar nichts, sage ich mir dann.
Ja, von der Travestie-Show muss ich mich immer noch beschweren, habe ich immer noch so einen blöden Ohrwurm, dieses ich bin die rote Lola, der sowieso der Saison.
Ja, dieses eine Lied von ihm, ja. Da ist er ja der letzte Schrei mit. Ja. Aber er kann uns das ja, wenn er mal wieder da ist, kann er ja so ein bisschen selber erzählen und vielleicht auch mal die Tourdaten durchgeben für den geneigten Zuhörer, der den Victor mal live sehen möchte.
Ja.
Nun gut, dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal, hoffentlich in anderer und zahlreicherer Besetzung. Tschüss.
Tschüss.